Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden zweiten Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktion. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Weiter geht's mit Maria Swelands Bitterfotze.
800 Grad. Heute regnet es auf Teneriffa und so grau wie draußen ist es auch beim Frühstück. Dass ich vergessen habe, meine Linsen einzusetzen, macht alles noch schlimmer. Ein grauer Nebel. Ich kann nur eine deutsche Familie am Nebentisch beobachten. Die Frau sieht schrecklich traurig aus. Nicht so emotionslos traurig wie viele Frauen hier, sondern richtig rotgeweint traurig. Und es wirkt ziemlich frisch. Der Mann ist doppelt so groß wie sie und kaut an seinem Schinkenbrot. Sie haben einen vielleicht 8-jährigen Sohn, der versucht, sie aufzuheitern, indem er ihnen deutsche Witze erzählt, die ich nicht verstehe, aber die Eltern lächeln schief, um ihn nicht noch mehr zu beunruhigen. Aber man sieht, dass auch er traurig ist. Ihre Traurigkeit ist ansteckend und ich bin plötzlich auch ganz angsterfüllt. Ich versuche, mich auf mein Frühstücksbuch zu konzentrieren. Subkommandante Marcos gesammelte Schriften. Sie helfen meistens, wenn der Alltag einem kleinlich vorkommt und man ein bisschen Distanz zu seinem Leben braucht. Der Subkommandante Marcos ist das Sprachrohr der Zapatisten-Guerilla in Chiapas, Mexiko. Bei den Zapatisten kämpfen die Frauen gleichberechtigt an der Seite der Männer für Frieden, Demokratie und Gerechtigkeit für die unglaublich armen Indianer. Und Marcos schreibt in sowohl poetischen als auch politischen Texten über diesen Kampf. Am 8. März 1996 schreibt Marcos, der Kampf um Würde ist nämlich ansteckend und am häufigsten erkranken Frauen an dieser unbequemen Krankheit. Dieser 8. März gibt mir die Gelegenheit, an die weiblichen Zapatisten zu erinnern, Bewaffnete wie Unbewaffnete. Dieser Text ist den aufrührerischen und unbequemen mexikanischen Frauen gewidmet, die durch ihre Befreiung bewiesen haben, dass die Geschichte falsch läuft, wenn die Frauen kein Teil von ihr sind. Die Zukunft. Wenn sie kommt, gehört sie den Frauen und ist vor allem von ihnen geschaffen. Man kann die Zapatisten leicht romantisieren, wenn sie einen Subkommandante haben, der so schön schreibt. Und ich kann mir vorstellen, dass man in der feministischen Praxis von Marcos und anderen Zapatisten so manches Defizit finden würde, wenn man ein paar Wochen mit ihnen zusammen wäre. Aber trotzdem, man ist doch schon dankbar, dass sie zumindest eine Möglichkeit aufzeigen, wie Männer und Frauen zusammen gegen Ungerechtigkeiten kämpfen können. Es ist einerseits typisch und andererseits schrecklich provozierend, dass die Männer im reichen Schweden durch Abwesenheit und Schweigen glänzen, wenn es um den Kampf gegen die Ungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern geht. Es ist sehr bequem, sich hinter dem Mythos eines gleichberechtigten Schweden zu verstecken. Man muss, wie gesagt, einfach nur behaupten, dass es keine Ungerechtigkeit gibt. Gerne mit Hilfe von eigenen privaten Beispielen, einer Verdrehung des Slogans der Frauenbewegung, das Private ist politisch. Dann kann man zum Beispiel behaupten, dass die Statistik über die Anzahl misshandelter Frauen übertrieben ist, wie einer der bekanntesten schwedischen Journalisten in einem Interview sagte, weil er persönlich nur einen einzigen Fall von Gewalt gegen Frauen in seinem privaten Umfeld kennt. Vor ein paar Jahren wurde ich für ein neues Programm engagiert, für das jüngere Publikum zwischen 20 und 35, das vom schwedischen Rundfunk produziert werden sollte. Erwartungsvoll fuhr ich in ein Hotel in den Schären, wo die Redaktion sich auf einer zweitägigen Tagung kennenlernen sollte. Wir wollten uns auch Gedanken über die Themen des Programms machen. Wenn sich eine Gruppe von Männern und Frauen, die sich nicht kennen, zusammenfindet, dann sind die Frauen in der Regel still und die Männer reden ungehemmt. So war das auch im filmwissenschaftlichen Kurs an der Uni. Die Vorlesung fand in einem großen Saal mit 120 Menschen statt. Die meisten Frauen schwiegen, machten sich Notizen und stellten höchstens mal eine Frage. Eine ganze Reihe von Männern jedoch fingen auffällig oft einen Pseudodialog mit dem Vortragenden an. Sie stellten selten Fragen, sie stellten vielmehr Behauptungen auf. Oft wiederholten sie das, was der Vortragende gerade gesagt hatte, mit anderen Worten und taten so, als sei es ein eigener Gedanke oder eine eigene Beobachtung. Und merkwürdigerweise bekamen sie oft Bestätigung, vor allem wenn der Vortragende eine Frau war. Im Konferenzraum des Hotels in den Schären entstand eine ähnliche Situation. Die Frauen schwiegen, obwohl einige sehr erfolgreiche Frauen mit langjähriger journalistischer Erfahrung dabei waren, während die Männer ihre Meinungen absonderten. Sie machten Scherze und wir lachten höflich und aufmunternd. Schließlich war mir zum Kotzen zumute, vor allem meinetwegen, aber dafür bin ich zu wohlerzogen. Immerhin schäumte ich innerlich vor Wut. Ich beobachtete, wie sie sich aufbliesen. Meine Augen wurden schmal und ich wünschte mir, dass auch ich mich trauen würde, meine ungaren Ideen ungeniert und laut vor allen auszubreiten. Am Schluss konnte ich nicht mehr an mich halten. Ich ließ es überkochen. Ich hatte eine ganze Menge Ideen zu Reportagen, die ich gerne testen wollte, aber in der Situation, die nun entstand, musste ich die feministischste nehmen. »Ich habe eine Idee zu einer Reportage, die ich gerne machen würde«, unterbrach ich einen männlichen Kollegen, der sich gerade darüber ausließ, wie wichtig es sei, dass wir nicht so politisch korrekt wären. Alle verstummten und drehten sich langsam zu mir um. Ich holte Luft. Vor dem Fenster tutete eine Fähre Unglück verheißend. Ich merkte sofort, dass ich ungefragt zu viel Platz einnahm und meine Stimme zu schrill und zu laut war. Ich spürte, wie mein Hals heiß und rotfleckig wurde. Alle schauten mich an. Ich versuchte, meine Idee zu erklären. Eine Reportage zum Begriff internationaler Terrorismus. Wer definiert eigentlich, was das ist? Und könnte man auch die Gewalt gegen Frauen als eine Art internationalen Terrorismus sehen? Mein Gedanke war, dass sehr viel mehr Frauen in aller Welt jede Woche von ihren Männern zu Tode misshandelt werden, als durch den sogenannten internationalen Terrorismus sterben. Und dennoch werden alle militärischen Kräfte dafür eingesetzt, diesen Terrorismus zu bekämpfen. Was würde passieren, wenn die gesamten Verteidigungsausgaben für die Bekämpfung von Misshandlungen, Vergewaltigungen und den von Männern an Frauen begangenen Morden eingesetzt würden? Niemand sagte etwas. Alle starrten mich an. Eine Reportage, die den Begriff internationaler Terrorismus hinterfragt, versuchte ich zu verdeutlichen. Sekunden kompakten Schweigens zertraten das bisschen Mut, das ich hatte aufbieten können. Der männliche Produzent schaute mich skeptisch an und sagte dann den Satz, den ich fortan jedes Mal zu hören bekommen sollte, wenn ich eine Idee für eine Reportage vorbrachte: »Ich verstehe nicht so recht, was du meinst.« Er hatte natürlich keinerlei Probleme gehabt, die Ideen der Männer, die im Lauf des Tages vorgebracht worden waren, zu verstehen. Ich versuchte, meine Idee zu erläutern, in der trügerischen Hoffnung, dass irgendjemand zustimmend nicken würde. Aber alle schwiegen und starrten vor sich hin. Der Produzent hatte mit seinen Zweifeln die Schleusen für weitere Zweifel geöffnet. Einige Männer hakten ein. »Also ich glaube, die sogenannten Dunkelziffern bei Vergewaltigungen, von denen immer die Rede ist, stimmen nicht. Meiner Meinung nach ist es genau umgekehrt. Die meisten sogenannten Vergewaltigungen sind gar keine Vergewaltigungen, weil die Grenze zwischen normalem Geschlechtsverkehr und Vergewaltigung minimal sein kann«, sagte einer, der im Übrigen mit einem wichtigen Journalistenpreis ausgezeichnet worden war. »Ich fühle mich von dir provoziert. Du scheinst zu meinen, dass alle Männer Vergewaltiger sind«, sagte ein anderer. Die Diskussion war in vollem Gang, die Stimmung gehässig und ich unten durch. Es ging noch bis spät am Abend weiter und dann, nach ein paar Gläsern Wein, kam mein Tischnachbar, ebenfalls ein mit Preisen ausgezeichneter und anerkannter Dokumentarjournalist, mit einer weiteren geflügelten Aussage. »Also das mit der Vergewaltigung, das ist doch sehr schwierig. Ich meine, wer war nicht schon mal geil und hat ein bisschen fester zugelangt, auch wenn das Mädel nicht wollte?« Ich habe mich immer über die alten Männer an der Spitze des schwedischen Rundfunks beklagt. Jetzt wurde mir klar, dass sie total ungefährlich waren im Vergleich mit diesen Jungspunden. Dann folgte ein Jahr, in dem ich weiterkämpfte, voller Sehnsucht nach Einvernehmen und immer wieder enttäuscht war, wenn es sich nicht einstellte. Während meinen männlichen Reporterkollegen der Weg durch Ermunterung und wohlwollendes Verständnis geebnet wurde, mussten ich und meine weiblichen Kollegen kleine Aufsätze voller Rechercheergebnisse schreiben, bevor wir uns überhaupt trauen konnten, eine Idee zu präsentieren. Es war interessant, aber auch schmerzhaft zu sehen, wie sich das auf mein Selbstgefühl auswirkte. Wenn man immer nur Stirnrunzeln und Skepsis begegnet, zweifelt man am Ende unweigerlich an sich selbst, an den eigenen Ideen und der eventuell vorhandenen Begabung. Wieder wurde ich bitterfotzig und sehnte mich mit brennenden Augen danach, genauso schlampige und spontane Einfälle haben zu dürfen wie die Männer. Einfach zum Produzenten oder Redakteur gehen zu können, ich musste mir immer einen Termin geben lassen, wenn ich eine Idee präsentieren wollte, und zu sagen: »Ich habe heute in der Kantine eine Zitrone gesehen. Wäre es nicht toll, mal was über Zitronen zu machen? Also, ich habe es noch nicht richtig durchdacht, aber ihr versteht doch, was ich meine, oder?« Ich sehnte mich danach zu hören, das klingt total toll. Wir überlegen mal alle zusammen, dann fällt uns bestimmt was ein, wie wir es angehen können. Man muss lernen, die Struktur hinter solchen Situationen zu erkennen, damit man sich nicht in Selbstzweifeln und Selbstverachtung ertränkt. Glücklicherweise entlarvt die Struktur sich manchmal selbst. Sie wurde deutlich, als zwei meiner Kolleginnen eine Idee vortrugen, die vom Redakteur und vom Produzenten als uninteressant abgelehnt wurde. Einer unserer männlichen Kollegen hörte von der Idee und fand sie sehr interessant und wollte versuchen, sie durchzusetzen. Er ging allein zum Redakteur und zum Produzenten und präsentierte genau die gleiche Idee. Und was Wunder, plötzlich fanden der Redakteur und der Produzent, dass es eine ganz prima Idee für unser Fernsehformat war. Sein häufigstes Argument war, dass die Idee nicht zu unserer Zielgruppe passte. Ebenso deutlich trat die Struktur hervor, als alle meine männlichen Kollegen eine Ganztagsstelle bekamen, während ich mich mit einer Halbtagsstelle begnügen musste. So ging es ein ganzes Jahr. Ich bekam Magenschmerzen und fühlte mich wertlos, bis mein Vertrag auslief und natürlich nicht verlängert wurde. Beim Abschlussessen war ich ziemlich erleichtert. Es war eine Stelle mit so viel Prestige, dass ich weder die Kraft noch den Mut gehabt hätte, selbst zu kündigen. Oder wie mein kluger Therapeut sagte, du hast dich in einer Gewaltbeziehung befunden und der Kerl, der dich misshandelt hat, hat Schluss gemacht. Sei froh und dankbar. Die ganze Redaktion wurde in ein Luxusrestaurant am Storeplan in Stockholm eingeladen. Ein letztes Mal saß ich nun im Kreis meiner Kollegen, alle tranken fleißig und zu viel. Ich landete neben einem Typen, mit dem ich im Lauf des Jahres nur selten gesprochen hatte. Er hatte zwar als Reporter auf den Listen gestanden, aber während dieser Zeit keine einzige Reportage gemacht. Er hatte wohl eine Reportage über den Iran machen wollen, die aber irgendwie nicht zustande gekommen war. Oder wie er sich nun ausdrückte, solche kurzen, schnellen Reportagen passen nicht zu mir. Mir liegt es mehr, Geschehnisse und Prozesse dokumentarisch zu erzählen. Gelobt sei diese unglaubliche Fähigkeit von manchen Männern, ihre Unzulänglichkeiten in Angabe zu verwandeln. Seine Art zu reden erinnerte mich an den Schauspieler Michael Persbrandt. Er stieß die Worte aufgeregt, aber dennoch gleichgültig hervor und ist wohl im gleichen Alter. Er hatte sich lange mit Galerien in New York beschäftigt und mit einer der bekanntesten Designerinnen Schwedens zusammengelebt. Mit anderen Worten, er war eine Art Überflieger. Nun saß er neben mir und wollte mit mir anstoßen. Sarah, es war wirklich nett, dich kennenzulernen.
Ja?
Sagte ich aufrichtig erstaunt. Ja, es war toll, wie du deine Themen verfolgt hast. Ich habe durch deine Reportagen wirklich viel über den Feminismus gelernt.
Ja?
Sagte ich noch erstaunter.
Ja, ich bin natürlich nicht mit allem einverstanden, was ihr Feministinnen vertretet.
Nein, das kann ich mir vorstellen, sagte ich, nicht mehr ganz so erstaunt.
Nein, ich habe zum Beispiel eine Wohnung in Bangkok und deshalb glauben alle, besonders die Feministinnen, dass ich zu Prostituierten gehe.
Ja, das ist wirklich gemein, antwortete ich.
Es ist nämlich bestimmt 10 Jahre her, seitdem ich das letzte Mal bei einer Prostituierten war, sagte er.
Ich versuchte herauszubekommen, ob er sich über mich lustig machte, aber er verzog keine Miene und trank noch einen Schluck Rotwein.
»Wie«, sagte ich und lachte ein wenig, um zu zeigen, dass ich durchaus für einen Scherz zu haben war, »warst du im Ernst bei thailändischen Prostituierten?« »Ich sehe, dass dich das aufregt, aber ich versichere dir, ich war nie bei einer Prostituierten, wenn ich mit jemandem zusammen war. Ich war nie untreu«, sagte er mit weit aufgerissenen Augen, um zu unterstreichen, was für ein ehrbarer Kerl er war.
»Du, es ist mir völlig egal, ob du untreu warst oder nicht«, die Leute können herumvögeln, so viel sie wollen. Mich regt nur auf, dass du arme thailändische Frauen ausnutzt, die sich prostituieren müssen, um überleben zu können. Wie fühlt sich das denn an, jemand zu vögeln, der es machen muss, um an Geld zu kommen, aber selbst nicht im Mindesten Lust verspürt? Fragte ich aufgebracht.
Na, so ist es ja nicht, dass sie keine Lust haben, sagte er, und ich schaute ihm wieder in die Augen, um zu sehen, ob er sich über mich lustig machte.
Vermutlich sah er meine Verzweiflung, denn jetzt wurde sein Tonfall bittend.
»Bist du selbst schon einmal in Thailand gewesen?«
»Nein«, sagte ich, und er nickte nachdrücklich.
»Das habe ich mir gedacht. Man kann das eigentlich nicht verstehen, wenn man noch nie in Thailand war. Sie haben eine ganz andere Kultur, was diese Dinge betrifft«, dozierte er.
»Du willst wohl nicht sagen, dass es zur Kultur der Thailänderin gehört, sich zu prostituieren?«
sagte ich und merkte, wie meine Stimme eine hohe, schrille Tonlage einnahm. Man kann es jemandem, der noch nie dort war, sehr schwer erklären, aber es sind Mädchen, die wollen nicht 16 Stunden am Tag in einer Fabrik schwitzen und wählen deshalb eine einfachere Art des Geldverdienens.
Bitte hör jetzt auf damit. Ich möchte das nicht mehr hören, sagte ich und trank schnell 3 Schlucke Rotwein. Da kam der Produzent an unsere Ecke des Tisches und setzte sich.
Hört mal, alle glauben, dass ihr miteinander flirtet. Ihr redet jetzt schon so lange miteinander, dass alle glauben, ihr seid, wie soll ich sagen, zusammen.
Er war ziemlich betrunken und konnte den Blick nicht fokussieren.
Naja, wir haben ein bisschen diskutiert und Sarah ist ziemlich böse auf mich, sagte mein Kollege und schaute auf den Tisch.
Wieso das denn? Fragte der Produzent und grinste, dass man den Kautabak sehen konnte.
Wer dumm fragt, bekommt eine dumme Antwort, dachte ich.
Dennis hat mir gerade erzählt, dass er früher zu thailändischen Prostituierten gegangen ist und das hat mir nicht gefallen, sagte ich und starrte den Produzenten an.
Er sperrte die Augen auf und für einen Moment war sein Blick klar. Dann stand er schnell auf und ging zur Toilette.
Mein Kollege stand auch auf und setzte sich ans andere Tischende.
Ich blieb alleine sitzen und merkte, wie die Tränen hinter den Lidern brannten.
Verdammt, jetzt bloß nicht heulen. Bloß nicht heulen, bloß nicht heulen. Lampenschirm, Lampenschirm, Lampenschirm.
Es war spät, ich hatte zu viel getrunken. Ich nahm mein Fahrrad und fuhr durch die kalte Frühlingsnacht nach Hause. Dabei weinte ich so heftig, dass ich unterhalb des Schlosses anhalten und das Fahrrad schieben musste. Ich schaute zu den verkleideten jungen Männern hinauf, die das Schloss bewachten, und ich dachte an den armen König und seine arme Königin und ihre armen Kinder. Was für ein verlogenes Leben, diese armen Teufel.
Ich setzte mich auf den Rand des Gehsteigs und dachte über die Spiele nach, die wir ständig spielen. Wie schwer es ist, gerade heraus und ehrlich zu sein. Am allerschwersten, ehrlich zu sich selbst zu sein. Ich weinte über alle verdammten Freier, über Produzenten und männliche Chefs und weibliche Produzentinnen und Redakteurinnen, die das Männerspiel mitspielten. Es gibt einen besonderen Platz in der Hölle für Frauen, die anderen Frauen nicht helfen. Ich weinte über alle kumpelhaften Kollegen. Ich weinte, weil ich zu viel getrunken hatte und weil ich ein Mensch war. Der Kreis hatte sich geschlossen und als ich schließlich aufstand und nach Hause radelte, weinte ich nicht mehr. Mir wurde vielmehr klar, in welcher Scheiße ich das vergangene Jahr gesteckt hatte. Oder wenn man das Ganze mit klarem Blick betrachtet, in welche Scheiße ich mich stecke, wenn ich als Journalistin arbeiten will. Es gibt statistische Belege aus verschiedenen Arbeitsbereichen. Frauen bekommen Halbtags- oder Teilzeitverträge. Männer bekommen Vollzeitverträge, feste Anstellung, bessere Bezahlung und so weiter und so weiter. Dass weibliche Doktoranden in Medizin 4-mal so qualifiziert sein müssen, um Forschungsstellen zu bekommen. Das Gleiche gilt natürlich auch für den Journalismus. Aber, oh Wunder, es gibt keine Untersuchung aus dem Journalismus oder den Medien. Ich versuche wirklich, meinen Wert zu erkennen, meinen Wert zu spüren. Ich wünschte nur, es wäre nicht so anstrengend. Als würde es keine Rolle spielen, wie viele Preise, wie viele gute Rezensionen ich bekomme. Ich habe immer nur das verdammte Gefühl, V.
Hampus, Cornelia!
Ruft eine Frau verzweifelt ihren beiden kleinen Kindern zu, die sich wild vor Glück gefährlich nah am Pool jagen. Sie sucht den Blick ihres Mannes, der jedoch damit beschäftigt ist, die Bierflasche aus der Nähe zu betrachten, Heineken. Es wird im hoteleigenen Supermercado billig verkauft. Hier im Hotel La Quinta Park sieht man eine ganze Menge Väter am Pool Bier trinken, während die Mütter den Kindern hinterherrennen. Immer diese allzeit bereiten Frauen und die abwesenden Männer. Die pure Angst. Was würde passieren, wenn die Frauen sagten, ja, basta! Hier am Pool, wenn ich sehe, wie der Mann sein 4. Heineken trinkt, gestatte ich mir ein bisschen Wunschdenken. Jetzt hau schon ab, Mädel. Ich denke an meine Mutter, geliebte Mama. Ein ungeschliffener Diamant. Sie hat nie begriffen, was in ihr steckt. Mit anderen Eltern, anderen großen Brüdern hätte sie es vielleicht begriffen. Denn wenn sie ihren Wert gekannt hätte, dann hätte sie unseren Vater vielleicht schon verlassen, als er sie das erste Mal anschrie, wie hässlich und wertlos sie sei. Sie hätte ihn angeschaut, als wäre er wahnsinnig und in aller Ruhe gesagt, »So spricht niemand mit mir. Du kannst deine Sachen nehmen und gehen. Stattdessen hat sie weiter Geschirr gespült, mit dem Rücken zum Vater, zu uns. Und mein Vater hat sie weiter angeschrien. Und jetzt sitze ich hier am Pool und beobachte die Heineken-Väter und begreife, wie schrecklich wütend ich auf meinen Vater bin. Nicht so sehr, weil er nie da war, ein halber Vater, damit hätte ich leben können, sondern wegen all der schrecklichen Ausdrücke, mit denen er Mutter beschimpft hat. Es gibt eine brutale Gerechtigkeit, nämlich, dass sie, die sich die ganzen Jahre um uns gekümmert hat, auch die bessere Beziehung zu uns hat. Dass sie, die immer die sozialen Kontakte mit Freunden und Verwandten pflegte, sie auch behalten hat. Sie hat sogar noch Kontakt zu ihrer Schwiegermutter, meiner Großmutter und zu den Schwestern meines Vaters, Christina und Solveig. Mein Vater hat, glaube ich, in seinem ganzen Leben noch keine Geburtstagskarte geschrieben. Meine Mutter ist das lebende Beispiel für die allgemein bekannte Tatsache, dass Frauen aufblühen, wenn sie sich scheiden lassen, während Männer plötzlich feststellen, wie allein sie sind. Die Männer zahlen einen Preis für ihre Überordnung. Das muss eine bittere Erkenntnis sein, wenn man so viele Jahre alles serviert bekommen hat. Jetzt hockt mein Vater allein in seiner Wohnung und macht hilflose Versuche, Kontakt zu seinen Kindern zu finden, die ihm nur höflich antworten. Fühlt er sich schuldig? Sieht er etwas ein? Oder ist alles nur ein einziges Gebräu aus Vergessen und Verdrängen? Vielleicht weint er nachts, genau wie ich, als ich klein war und ihn über dem Popcornwein sah. Damals vor langer, langer Zeit, da konnte er mich tatsächlich trösten, wenn ich traurig war. Das vergesse ich nicht. Aber ich vergesse auch nicht, wie er mich in Angst und Schrecken versetzte, wenn er Mutter quälte. Was für eine Angst ich vor ihm hatte. Wie er für immer ein Vater wurde, auf den ich mich nicht verlassen konnte. Ein Vater mit dunklen Seiten, die ihn manchmal Grenzen überschreiten ließen. Meine erwachsene Angst ist die gleiche wie die meiner Kindheit. Ein abgrundtiefes Loch, das sich öffnet. Und ich habe keine Ahnung, wie ich es überwinden soll. Ein nachtschwarzes Dunkel in einem Vakuum. Und ganz tief in mir drin gibt es diese abgrundtiefe Sehnsucht nach einem verlässlichen Vater, der einen tröstet. Aber auch meine Enttäuschung ist abgrundtief und sie steht der Versöhnung im Weg. Deswegen klinge ich wie eine Frau in einem Callcenter, wenn ich hin und wieder mit ihm spreche. Und da er mir noch nie eine Karte zum Geburtstag geschrieben hat, schicke ich ihm auch keine mehr. Ich rufe nur an und gratuliere. Geburtstage machen die Scheiße sichtbar. Wie eine Kollegin beim Sender, eine Frau um die 50, eines Tages feststellte: Wenn er Geburtstag hat, dann räume ich die Wohnung auf, lade Freunde und Verwandte ein, kaufe ein, koche das Festmenü und besorge Geschenke. Und wenn ich Geburtstag habe, dann räume ich die Wohnung auf, lade Freunde und Verwandte ein, kaufe ein, koche das Festmenü und besorge Geschenke. Wenn Mutter Geburtstag hatte, dann schleppte Vater sich mühsam aus dem Bett, nachdem Kaiser und ich ihn mit leisen Knüffen geweckt hatten. Er kam schließlich in die Küche, wo wir schon ein Frühstückstablett vorbereitet hatten. Wir pflückten Stiefmütterchen, die Mutter vor das Reihenhaus gepflanzt hatte, damit man nicht sah, was alles fehlte. Dann gingen wir zum Schlafzimmer hinauf und sangen, so laut es ging, um Vaters Schweigen zu übertönen. Meine Mutter sagt heute noch, dass sie sich nichts zum Geburtstag wünscht und freut sich jedes Jahr wieder über jede Kleinigkeit. Von den vielen hässlichen Jahren, die sie durchgemacht hat, ist geblieben, dass sie immer noch mit dem Rücken zu uns an der Spüle steht, staubsaugt, Kartoffeln schält, einen Hefeteig gehen lässt, dabei einen Schluck lauwarmen Kaffee trinkt und einen Zug aus ihrer Zigarette nimmt. Sie kann nicht einfach nur da sitzen. Sie glaubt, ihr Wert liege im Bedienen und Saubermachen. Lasse, ihr Lebensgefährte seit 10 Jahren, ist nett und meint es gut mit ihr. Er sitzt vor dem Fernseher, geht mit dem Hund raus, mag seine Arbeit nicht, spielt Golf und liest Zeitung. Sitzt in seinem höchst eigenen Fernsehsessel und fragt: Was gibt es heute zum Essen? Und Mutter antwortet stolz: Schweinelende und Ofenkartoffeln. Ich glaube, es geht ihnen ganz gut, trotz der uralten Muster, die man offenbar nicht verändern kann. Und doch tut es weh, das mit anzusehen. Ich wünschte, sie würde verstehen, wirklich verstehen, wie wunderbar sie ist. Verstehen, wie dankbar ich bin, dass sie immer da war, dass sie etwas mit uns unternommen hat, Skiausflüge im Winter und Badeausflüge im Sommer. dass sie uns manchmal heiße Schokolade mit Schlagsahne zum Frühstück gemacht hat, dass sie mir eine Madita-Schürze genäht hat, als meine Grundschule 100 Jahre alt wurde, dass sie zum Elternabend ging und zur Abschlussfeier, dass sie manchmal richtige Bananentörtchen zum Nachtisch gebacken hat, dass sie oft fröhlich war, obwohl sie es so schwer hatte. Manchmal ist sie genauso exzentrisch wie die rothaarige Mutter von Isadora, lacht laut und tanzt in der Disco. Dann bin ich unglaublich stolz auf sie, über mein Erbe. Ganz ohne Erbe bin ich also nicht. Wenn ich sehe, wie sie mit Sigge am Klettergerüst tobt. Er ruft total begeistert, dass sie ein Pirat ist. Sie klettert mit großer Mühe hinauf zu ihm. Alle anderen Großmütter bleiben auf dem Boden und schauen verlegen zu. Sie finden vielleicht, dass es zu viel ist. Sie brüllt und schreit nach Sigge. Ich höre ihre schrille Stimme durch den ganzen Park und mir wird innerlich ganz warm. Oder wie sie auf dem 50. Geburtstag meiner Tante Karaoke sang, obwohl sie keinen Ton trifft. Meine Tante Ulla hatte eine Karaoke-Maschine für das Fest organisiert und sich darauf gefreut, dass ihre Gäste aus sich herauskommen würden. Aber niemand, kein einziger Gast aus der freikirchlichen, ängstlichen Versammlung mit verkniffenen Mündern wollte Karaoke singen. Obwohl sie jeden verdammten Sonntag im Kirchenchor singen. Ich liebe meine Tante und war voller Verachtung für die geizig Stummen. Dann stand meine Mutter auf und sang schreiend »Führer bog auch in Coca-Cola«. Es war einfach toll. Keiner klatschte. Die Gäste schauten sich nur an und machten ein Gesicht, als wollten sie kotzen. Schockiert. Ich wurde so wütend, dass ich eine der Frauen, die besonders schlimm schaute, fragte, ob es ihr nicht gut ging. »Doch«, antwortete sie unsicher und kniff den Mund zusammen. Ich wusste natürlich, dass es nicht besonders nett war, sie zu fragen, aber ich musste etwas tun, um meine Mutter gegen all die bösen Blicke zu verteidigen. Später bekam ich meine Strafe, als ich erfuhr, dass ausgerechnet diese Frau vor kurzem von ihrem Mann verlassen worden war und gerade eine schwere Krebserkrankung hinter sich hatte. Schäm dich, Sarah. Ja, meine Cousine und Ulla und Tante Christine waren die einzigen, die Bravo riefen, als Mutter sang. Und dann machten wir weiter, trotzten dem Geiz und brüllten unsere Freude heraus. Ich sang ein Lied von Ebba Grön, 800 Grad. Du kannst dich auf mich verlassen, du kannst dich auf mich verlassen. Ich hopste wie ein Punk in Ullas kleinem Wohnzimmer herum. Mutter lag auf dem Boden vor Lachen. Sie lachte laut und schrill wie immer. Sie lachte über mich. Das war ein großer Augenblick in meinem Leben. Dann bemerkten wir, dass fast die ganze Geburtstagsgesellschaft sich auf Ullas kleinen Balkon verzogen hatte, um uns nicht zuhören zu müssen. Aber wir waren so überdreht, dass wir weitermachten. All shook up. Let's go to the hop. I will survive. Good vibrations. Um 11 waren die letzten freikirchlichen Gäste gegangen. Es gab noch jede Menge Shampoos. Und wir machten weiter bis spät in die Nacht. Sangen für uns, waren berauscht von unserer Großartigkeit. Meine mutige, angeberische, fröhliche Mutter, die sich einen Dreck um die Geizhälse schert. Nein, so ganz ohne Erbe bin ich wirklich nicht. Ich sage Tschüss, 1993. Es ist mein letztes Jahr zu Hause. Im August nach dem Abitur werde ich nach Stockholm ziehen. Meine Eltern reden nicht miteinander, außer wenn Vater betrunken ist. Und dann schreit er herum. Mein Zimmer ist am anderen Ende des Hauses. Ich verstehe nicht, was er schreit, höre nur die lauten Stimmen. Ich schlafe meistens bei Jens oder Micke oder einem der anderen älteren Freunde, die eigene Wohnung haben. Da ist es ruhig und still. Ich kann kommen und gehen, wann ich will. In ihren Betten darf ich ganz nahe bei ihnen liegen und fühle mich in ihren Arm geborgen. Manchmal radle ich nach Hause, um zu essen und saubere Kleider zu holen. Meine Mutter ist verzweifelt und bittet mich jedes Mal, zu Hause zu bleiben. »Ich möchte nicht, dass du so viel weg bist«, sagt sie und hält mich an der Lederjacke fest. Ich biege ihre exzemschuppigen Hände unsanft auf, laufe schnell zum Fahrrad und radle in die Nacht. »Tschüss«, rufe ich noch. Ich halte das Geschrei und das Schweigen nicht mehr aus. Mein Vater ist ständig weg, verschwindet, kommt zu merkwürdigen Zeiten nach Hause, oft mitten in der Nacht. Mutter versucht irgendwie einen normalen Alltag aufrechtzuerhalten, aber sie weint zu oft, am Tag oder abends, wenn ich gehen will. Aber ich radle einfach weg, Ich bin jeden Abend fröhlich und schön und betrunken im Dr. Z. Da sind alle meine Freunde und andere nächtliche Existenzen, die gerne aufbleiben, bis das Lokal um 3 zumacht. Eines Nachts komme ich nach Hause und das Bett meiner Eltern ist leer. Ich habe ein paar Tage nicht mehr zu Hause geschlafen und gehe durch unser stilles Haus und suche. Schaue bei meinem schlafenden kleinen Bruder herein und meiner schlafenden Schwester. Aber keine Mutter und kein Vater. Mir wird ganz unheimlich zumute und ich zittere, als ich die Türen öffne. Ich habe Angst vor dem, was ich finden könnte. Es gibt keine Grenzen mehr. Ich weiß, dass alles passiert sein kann. Schließlich finde ich meine Mutter schlafend auf einem Klappbett in dem kleinen Nähzimmer, das sie sich eingerichtet hat. Ich bin erleichtert, sie da unversehrt schlafen zu sehen. »Mama«, sage ich und schüttle sie, »wach auf, ich bin jetzt zu Hause.« Sie setzt sich mit einem Ruck auf und schaut mich ängstlich an. »Ah, prima«, sagt sie nach ein paar Sekunden. »Wo ist Papa?«, frage ich. »Das weiß ich nicht«, sagt sie ärgerlich. »Gute Nacht«, sage ich, gehe in mein Zimmer und ziehe den Schlafanzug an. Als ich die Tür zu meinem Zimmer schließe, fällt es mir plötzlich ein, dass ich sie nicht gefragt habe, warum sie auf dem Klappbett schläft und nicht in ihrem gemeinsamen Bett. Ich ziehe die Decke über den Kopf und denke, ich habe sie nicht gefragt, weil ich es nicht wissen wollte. Ich träume, dass ich in einem tiefen Becken schwimme. Plötzlich entdecke ich meinen kleinen Bruder da unten auf dem Grund. Ich versuche hinunterzuschwimmen, aber es ist zu tief. Ich schaffe nur ein paar Meter. Ich strecke meine Arme aus, soweit es geht, aber ich erreiche ihn nicht und muss immer wieder nach oben, um Luft zu holen. Im Becken schwimmen viele andere Menschen und ich weine und rufe, dass sie mir helfen sollen. Manche versuchen es, aber das Becken ist zu tief. Ich sehe, dass mein Bruder da unten immer lebloser wird. Ich versuche es noch einmal und jetzt sehe ich, dass da unten viele ertrunkene Kinder liegen. Das Becken ist ein Massengrab. Ich gebe auf und schwimme an den Rand. Ich versuche nicht nach unten zu schauen. Es ekelt mich, über den Kinderleichen zu schwimmen. Es passiert immer öfter, dass ich morgens aufwache und das Kissen nass von Schweiß und Tränen ist. Ich hasse das Gymnasium und nur meine Freundinnen Ylva, Sissi, Annie und Sanna bringen mich noch dazu hinzugehen. Wir machen alle Gruppenarbeiten gemeinsam. Am liebsten in Hallströms Konditorei. Da kann man sich so viel Kaffee nachschenken, wie man will. Wir trinken Kaffee, bis wir am ganzen Körper zittern. Mit Koffein gedopt halten wir lange Vorträge über Castro und Kuba und die Klassengesellschaft. Die Lehrer riechen an meinen Kleidern. Sie stinken immer nach Rauch und Kneipe. Spüren sie vielleicht meine Verwahrlosung? Ahnen sie möglicherweise etwas von meiner dysfunktionellen Familie? Sie haben sich nämlich einen herablassenden, müden Tonfall angewöhnt, wenn sie mit mir sprechen. Nicht so erwartungsvoll wie am Anfang, als ich mit guten Durchschnittsnoten in die Klasse kam. Eines Abends, als ich von Dr. Z nach Hause wanke, treffe ich einen Jungen aus der Schule. Er geht in den naturwissenschaftlichen Zweig. Wir kennen uns nicht, aber ich weiß, dass er Oskar heißt und in einer feinen Gegend außerhalb der Stadt wohnt. Gerade als ich an ihm vorbeigehe, zischt er: »Verdammte Kommunistenhure!« Aber ich bin betrunken und wanke lachend weiter. Am nächsten Tag sitzen Schüler, die den praktischen Zweig der Schule besuchen, in einer Ecke des Schulhofs und rauchen. Sie haben den niedrigsten Status und werden verachtet, weil sie faul sind und nichts erreichen. Ich sehe, dass Oskar und seine Freunde vorbeigehen. Sie tragen glatt nach hinten gekämmte Haare und teure Jacken. Sie sagen etwas zu den Rauchern und lachen ordinär. Plötzlich merke ich, wie Oskar und seine Freunde mich anschauen. Dass auch ich zu den Losern gehöre. In ihren Augen bin ich ein Verlierer und mir schwant, dass sie recht haben könnten. Es wird kalt und ich würde sterben, wenn es meine Freunde nicht gäbe. Ich würde sterben, gäbe es nicht die Nähe in den Betten meiner Freunde. Da ist es warm und ruhig und ich liebe sie alle, einen wie den anderen. Als ich eines Tages von der Schule nach Hause fahre, knallt es plötzlich in meinem Reifen. Ich steige ab und gehe zu Fuß weiter und will gerade meinen Walkman anmachen, als mein Vater mir auf einem neuen, silbern glänzenden Fahrrad entgegenkommt. Wir starren uns erstaunt an. Ich war seit einer Woche nicht zu Hause. »Ich habe einen Platten«, sage ich kurz.
Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Es ist ein komisches Gefühl, unter so alltäglichen, ruhigen Bedingungen mit ihm zu reden.
Aha, sagt er nur und kaut Kaugummi. Er bildet sich ein, man würde so den Schnapsgeruch nicht riechen.
Hast du ein neues Fahrrad gekauft? Frage ich.
Ja, gerade eben. 18 Gänge. Es war nicht billig, aber ich dachte, es ist vielleicht nicht schlecht, ein Fahrrad zu haben,
sagt er, und ich denke an das alte, rostige, gangschaltungslose Fahrrad meiner Mutter, das sie nun seit 15 Jahren fährt, mit dem sie uns all die Jahre in den Kindergarten gebracht hat, während Vater das Auto fuhr. An kalten, dunklen Wintermorgen wickelte sie uns in Decken und schob das Fahrrad durch den Schneematsch. Kaiser auf dem Gepäckträger und ich auf dem Lenker. Es war gemütlich, so warm eingewickelt und morgenmüde dazusitzen. Ein rotes, gebrauchtes Fahrrad, mit dem sie viele schwere Einkaufstaschen transportiert hat und das sie immer noch fährt.
»Hast du es heute gekauft?«, frage ich.
»Ja, und ich war zum ersten Mal in meinem Leben in einem Solarium«, sagt er und lacht etwas verlegen. Irgendetwas in mir platzt, und ich weiß nach ein paar Sekunden, dass es meine Verachtung ist. Ich verachte ihn so schrecklich. Ich kann es nicht zurückhalten, es strömt durch meinen ganzen Körper. Ich sehe ihn vor mir, wie er im Solarium liegt und schwitzt wie ein Schwein mit einem Grinsen auf den Lippen. Und gleichzeitig strampelt meine Mutter sich auf ihrem alten, hässlichen Rad ab, damit sie meinen Bruder rechtzeitig vom Hort abholen und einkaufen gehen kann. Und jetzt steht sie vermutlich in der Küche und bereitet das Abendessen vor. Die Verachtung fließt mir durch die Adern, weil seine ständigen Wutausbrüche mir Angst machen, weil er meinen kleinen Bruder zu hart anfasst, wenn er mit ihm schimpft. Weil er meinen kleinen Bruder zum Weinen bringt, weil er zu meiner kleinen Schwester sagte, sie sei hässlich, als sie eine Zahnspange bekam, weil er die rechte Partei Neue Demokratie gewählt hat und weil er ständig rassistische Sprüche über Muslime und Afrikaner loslässt, weil er uns mit seiner verdammten Anwesenheit zu Tode quält. Vielleicht spürt er meine Verachtung, denn plötzlich steigt er auf sein Fahrrad und sagt, »Tschüss, wir sehen uns zu Hause.« Ich sehe seinen Rücken, als er davonradelt und frage mich, warum er nicht mit mir zusammen zu Fuß gegangen ist. Etwas tut mir weh, vielleicht der Kater der Verachtung. Zu Hause essen wir alle zusammen Spaghetti mit Hackfleischsoße, ohne Vater. Er ist in der Garage und macht irgendetwas. Nie weiß jemand, wo er ist oder was er macht, nur dass er zu den merkwürdigsten Zeiten kommt und geht. Als wir fertig gegessen haben, gehe ich zu ihm in die Garage. Ich möchte ihn so gerne nicht mehr hassen und ich schäme mich wegen der tiefen Verachtung, die ich für ihn empfunden habe. Vater sortiert Werkzeuge. Er hängt sie an ihrem Platz und wirft altes Zeug weg, Dinge, die kaputt sind.
»Hallo, Papa«, sage ich.
»Hallo«, sagt er und schaut mich erstaunt an.
»Soll ich dir helfen?«, frage ich und zeige auf den Haufen mit Sachen, die weggeworfen werden sollen.
»Nein, nicht nötig«, sagt er und hört mit dem Aufräumen auf.
»Sarah, ich muss dir etwas sagen.«
»Ja? Was denn?«, frage ich und bin auf das Schlimmste gefasst. So ruhig und ernst habe ich ihn schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Wird er mir jetzt sagen, dass er Krebs hat? Etwas, das seine unerklärlichen Zornesausbrüche, seine Abwesenheit, seine Depression erklären könnte?
Also, leider muss ich dir sagen, dass deine Mutter und ich uns entschieden haben, uns scheiden zu lassen.
Er schaut mir gespannt ins Gesicht, als würde er eine heftige Reaktion erwarten, einen Einwand. Ich denke an die vielen Male, wo ich meine Eltern angeschrien habe. Ich wünschte mir, sie würden sich scheiden lassen. Vielleicht hat er das nie ernst genommen. Vielleicht hat er wirklich geglaubt, es sei gut, wegen der Kinder zusammenzubleiben.
»Na prima«, sage ich. »Das hättet ihr schon lange tun sollen.«
Vater schaut mich schweigend an und beißt sich auf die Lippe. Sein Gesicht wird hart und verschlossen. Ich versuche zu erklären.
»Ihr seid unglücklich, solange ich mich erinnern kann. Ich verstehe wirklich nicht, warum ihr euch nicht schon lange getrennt habt.«
»Nee, aber jetzt weißt du es«, sagt er, dreht mir wieder den Rücken zu und räumt weiter Werkzeuge auf. Ich rufe Krille an und bitte ihn, mich mit dem Auto abzuholen. Wir fahren zu ihm nach Hause, er streicht mir über die Haare und ich weine. Er hält mich ganz fest,
bis ich eingeschlafen bin. In der Schule habe ich Ärger mit meinem Schwedischlehrer. Er hat eine Glatze und trägt so Kulturfuzzi-Korthosen. Er kann nicht verbergen, wie toll anders er sich findet. Ich habe gerade festgestellt, dass unser Textlehrbuch außer Selma Lagerlöf keine Schriftstellerin enthält. Wir beschäftigen uns mit der klassischen Moderne und ich frage, warum in dem ganzen dicken Buch weder Virginia Woolf noch eine Autorin vorkommt. Die Autoren dieses Buchs, sagt er mit ärgerlicher Stimme und hartem Blick, haben die Schriftsteller ausgewählt, die am meisten für die Literatur bedeutet haben. Ich weiß, wie unmöglich ich mich benehme, wie verheerend es für meine Noten ist, für das Verhältnis zu den Klassenkameraden, die mich jetzt schon anstrengend finden, aber ich kann es nicht lassen. Ich würde gerne mehr über Virginia Woolf wissen. Sie ist wichtig für mich. Es ist wahr, ich hatte gerade Orlando gelesen. Ich war fasziniert von Woolfs Sprache und Orlandos Reisen über die Grenzen der Zeit und der Geschlechter hinweg. Die Klasse seufzt. Der Schwedischlehrer seufzt und sagt, er wird ein paar Seiten über Virginia Woolf kopieren, wenn mir das so wichtig sei. Aber was die Moderne angeht, so sind Proust und Joyce erheblich wichtiger, sagt er. Und ich hasse ihn. Ich hasse immer mehr Leute und immer mehr Dinge. Ich habe das Abitur in der Tasche, mit miserablen Noten, und nach der Abiturfeier bin ich dennoch glücklich. Erfüllt von einem Freiheitsgefühl, auf das ich mein ganzes Leben gewartet und das ich herbeigesehnt habe. Ich bin vom frühen Morgen bis spät in die Nacht von Shampoos berauscht. Alle Verwandten kommen, die Nachbarn und alle meine alten und neuen Freunde. Alle vertragen sich und scheinen sich zu freuen, sogar meine Eltern. Ich esse Sandwich-Torte und strahle, weil ich weiß, dass ich am nächsten Tag zu einer einmonatigen Interrail-Reise aufbreche. Ich weiß plötzlich mit jeder Faser meines Körpers, dass für mich jetzt eine Art Hölle vorbei ist. Etwas Neues wartet. Europa. Und ein ganzes Leben. Am nächsten Morgen sitzen wir, meine vier besten Freundinnen und ich, zusammengedrängt in einem Zugabteil. Auf dem Bahnsteig stehen unsere Eltern und Geschwister. Ich sehe die dunklen Ringe unter den Augen meines Vaters und die Zigarettenfalten im Gesicht meiner Mutter. Sie sehen müde aus. Ich sehe meine geliebte Schwester und meinen wunderbaren kleinen Bruder. Ein Stich von Schuld durchfährt mich. Ich rette mich und lasse sie in der Hölle mit meinen Eltern zurück. Aber ich will nicht, dass die Schuldgefühle das glückliche Freiheitsgefühl stören. Nicht jetzt. Ich bin auch müde und sehne mich danach, fröhlich zu sein. Der Zug rollt an, wir lehnen uns aus dem offenen Fenster und winken. Tschüss, rufe ich laut. Tschüss, schreie ich. Tschüss, ihr Blödmänner. Tschüss, ihr alle. Tschüss, verdammt nochmal. Leopardentrotteln. Ich rufe zu Hause an, um Sigges Stimme zu hören. Gestern Abend, als ich anrief, wollte er nicht mit mir sprechen, aber heute kommt er zum Telefon. Hallo Schatz, hier ist Mama. Wie geht es dir? Seine helle kleine Stimme, die ich mehr liebe als alles andere auf dieser Welt. Hallo, mir geht's gut. Tschüss. Dann läuft er weg. Ich höre seine kleinen Schritte auf dem Holzboden. Es schneidet mir ins Herz. Ich versuche mich zu beherrschen, aber die Stimme steigt ins Falsett. Wieder eine Art von Gerechtigkeit. Wenn ich abhaue, muss ich damit rechnen, dass er böse mit mir ist. Großmutter Eva passt auf ihn auf und erzählt, dass sie und Sigge ein Bild gemalt haben, auf dem ich, Johann und Sigge alle zusammen mit dem Schiff nach Teneriffa fahren. Wir legen auf und jetzt erfasst mich die große Sehnsucht, gemischt mit Angst und Schuldgefühlen. Was habe ich gemacht? Was mache ich hier? Ich versuche mich an die unglaubliche Müdigkeit zu erinnern, unter der ich wochenlang gelitten hatte, bevor ich hierher kam. Wie schlecht es mir ging und wie sehr ich mich nach Schlaf und Alleinsein gesehnt habe. Verdammt! Warum ist nur nie etwas gut? 5 Tage bin ich jetzt weg. 5 jämmerliche Tage. Das sollten ein 2-Jähriger und seine 30-jährige Mutter ohne größere Traumata überleben, oder? Auf der CD singt Nina Simone »I wish I knew how it would feel to be free«. Yo, I wish... Im Hotel gibt es einen Fitnessraum für die Gäste. Ich denke, wie so oft, wenn ich betrübt war, ich sollte mehr Sport treiben. Das hilft fast so gut wie ein heißes Bad. Man bekommt wenigstens ein bisschen Kontakt mit dem Körper. Ich ziehe mich um, gehe nach unten und stelle fest, dass gerade eine Aerobic-Stunde anfängt. Da stehen junge Spanierinnen in Glitzertrikots und Beinwärmern. Manche haben kleine Pelztroddeln mit Leopardenmuster um Hand- und Fußgelenke. Ist die Gegend um La Quinta Park vielleicht besonders schick? Auf meinen Spaziergängen habe ich nur Villen mit prächtigen und verschlossenen Gittertoren gesehen. Doch, so scheint es zu sein. Diese Versammlung hier würde eher ins teure Storebad als ins Sportstudio Friskis und Sweaties passen. Im Friskis sieht man schon mal übergewichtige Frauen in T-Shirts mit dem Werbetext »I love Dime«. Lauter untrainierte Körper turnen gemeinsam und es herrscht eine befreiende Unbeholfenheit. Ich war nur ein einziges Mal im Storebad und da rutschte ich auf den glänzend polierten Fliesen aus. Die Damen schauten mich besorgt an. Ich rappelte mich unsicher auf und kam mir vor wie eine Obdachlose. Die Blicke der Damen verunsicherten mich. Ich fragte mich, ob ich wohl schlecht roch oder ob sie glaubten, ich sei eine Drogenabhängige, der es gelungen war, zum Duschen in das vornehme Bad zu kommen. Hier, zwischen den Pelztroddeln, fühle ich mich ähnlich. Einen Moment lang erwacht mein Klassenhass. Ich schaue hinunter auf meine verwaschenen Trainingshosen und mein verfärbtes, gräuliches, ehemals weißes T-Shirt. Meine Klassenunsicherheit. Als ich gerade erwäge, in die Geräteabteilung zu wechseln und lieber zu radeln, kommt die Trainerin auf mich zu. Eine etwa 35-jährige Frau, die sich als Rosita vorstellt. Sie lächelt freundlich und sagt, sie habe mich hier noch nie gesehen. Ich erkläre, ich sei Gast des Hotels. Sie fragt nach meinem Namen und heißt mich willkommen. Ihr Lächeln ist lieb und warm. Ich beschließe zu bleiben. Die Stunde beginnt und bald pumpt mein Herz im Takt der miserablen Disco-Musik. Die Leopardentroddeln und ich machen eine Schrittkombination nach der anderen. Ich grinse glücklich, weil es so gut tut. Es ist fast wie tanzen. Rosita lacht alle fröhlich an, am meisten mich. Beim Bodentraining kommt sie zu mir und zeigt mir mit einer Hand am Rücken, in welchem Winkel ich die Sit-Ups machen soll. Merkwürdigerweise ist mir die Aufmerksamkeit nicht peinlich. Sie gefällt mir sogar. Ich fühle mich erwählt. Die Leopardentroddeln sehen auch glücklich aus. Und ich denke, das Glitzern spielt eigentlich keine Rolle. Lass sie doch glitzern. Es steht ihnen. Nach der Stunde trinke ich gierig eine Flasche Wasser, als ich plötzlich Rosita auf mich zukommen sehe. Sarah, it was very fun to have you here. Please come tomorrow at 7. It's body tuning. Lots of fun. Ich schaue sie erstaunt an. So ganz anders als die schwedische Schüchternheit. In Schweden ist es mir noch nie passiert, dass eine Trainerin nach einer Stunde auf mich zugekommen wäre. Yes, maybe I'll come. It was very funny, sage ich höflich. Good, sagt sie selbstbewusst. See you tomorrow. Okay, antworte ich überrumpelt und weiß, dass ich morgen wieder herkommen muss. Den nächsten Tag verbringe ich im Liegestuhl, abwechselnd schlafend und lesend. Ich habe solche Muskelkater, dass ich nur zum Pool schleichen kann. Ich stürze mich unbeholfen ins Wasser und schwimme ein paar Runden. Jetzt unterscheide ich mich kaum noch von den Rentnern. Vielleicht denken die Leute, die mich sehen, dass ich hier mein Rheuma kurieren will. Oder meine MS. Wäre das ein besserer Grund, Mann und Kind zu Hause zu lassen? Doch. Vielleicht. Gegen 7 werde ich ein bisschen nervös. Irgendwie ist es peinlich. Was, wenn Rositas Einladung etwas ganz anderes bedeutete? Meine Ängstlichkeit ärgert mich. Ist doch egal, welche Absichten sich dahinter verbergen könnten. Ich trainiere einfach gern. Warum muss es mir immer peinlich sein, wenn Menschen Interesse an mir zeigen? Ich ziehe meine hässlichen Trainingssachen an und gehe in den Fitnessraum. Rosita kommt gleich auf mich zu. Sarah, you came, good! Eine neue Gruppe Leopardentroddeln schaut mich neugierig an. Yes, hello, antworte ich lahm. Rosita nimmt mich bei der Hand und führt mich in den Saal. Jetzt habe ich ganz bestimmt rote Flecke am Hals. Kleine, feuerrote Flecke. Die bekomme ich immer, wenn ich mich geniere. Was glaubt sie denn von mir? Habe ich gegen einen Code verstoßen? Mich auf etwas eingelassen, weil ich noch einmal gekommen bin? Aber dann fängt die Stunde an und nach einer Weile verliere ich meine Verlegenheit und genieße es, mit meinem Körper zu arbeiten. Falls Rosita verlegen sein sollte, zeigt sie es auf jeden Fall nicht. Nach der Stunde kommt sie sofort zu mir. »You were fantastic, Sarah«, sagt sie, und ich freue mich, obwohl ich vermute, sie sagt das, um mir zu schmeicheln. »Thank you«, antworte ich. »Do you want to have a drink with me in the bar?« fragt sie fröhlich, und ich nehme an, dass sie mein Zögern bemerkt, denn noch bevor ich antworten kann, fährt sie fort. »Just a small beer. It's so fun to see a young person here in the hotel.« Sie lacht mich an und jetzt lächle ich auch, denn ihre Direktheit hat etwas Befreiendes, obwohl sie mir auch ein wenig unangenehm ist.
»Well, okay, just a small one«, antworte ich.
Wir verabreden uns in einer Viertelstunde in der Bar, damit wir noch duschen können. Dann sitzen wir uns mit einem Bier gegenüber. Rosita möchte wissen, warum ich hier bin. Ich versuche ihr zu erklären, was der Januar in Stockholm bedeutet, was der Januar mit den Menschen in Schweden machen kann. Sie lacht und sagt, dass sie das nicht versteht, denn sie ist auf Teneriffa aufgewachsen und wenn es da einmal regnet, freuen sich alle. Es ist wirklich nett. Rosita ist neugierig und gut gelaunt. Wir lachen viel und ich frage sie, wie das ist, im Fitnessclub von La Quinta Park zu arbeiten. Rosita sagt, es sei okay, nur die vielen Rentner gingen ihr ein wenig auf die Nerven. Besonders die alten Männer, die alle Geräte mit ihrem Schweiß volltropfen. Sie ist 37 und als ich sage, ich sei 30, ist sie erstaunt, dass ich so alt bin. Noch erstaunter ist sie, als ich sage, dass ich verheiratet bin und ein Kind habe.
»You don't look like a mother«, sagt sie.
Ich lache. »Wie sieht man denn als Mutter aus?«, frage ich.
»Fat«, sagt Rosita angewidert. »That's why I don't have any children. I don't want to lose a grip.«
Ich schaue ihren durchtrainierten Körper an und denke, genau das ist es, das Muttersein. Man hat es nicht mehr im Griff. Wie durchtrainiert du auch bist, man gibt den Körper auf und teilweise auch sich selbst. Deshalb ist es so schmerzhaft. Erst wenn du loslässt und die Kontrolle abgibst, wird es möglich, die Mutterschaft zu genießen. Und deshalb scheint das Mutterwerden ein unmögliches Gleichstellungsprojekt zu sein. Ich erinnere mich mit deutlicher Schärfe an die erste Zeit mit Sigge, wie es jede Minute darum ging, ihn zum Schlafen zu bringen, damit ich eine Weile für mich hatte. Wie ich gegen ihn arbeitete, anstatt sein Wachsein zu genießen. Wie schwer es mir fiel, alles loszulassen, mein altes Leben und nur im Hier und Jetzt zu sein. Ich erinnere mich voller Scham an meinen dritten Besuch in der Krabbelgruppe. Ich hatte eine Zeitung dabei und hoffte, Sigge würde ein bisschen alleine spielen, damit ich in Ruhe lesen konnte. Die anderen Mütter saßen wie immer auf dem Boden, 10 Zentimeter von ihren Babys entfernt. Ich setzte Sigge auf den Boden und ließ mich 2 Meter weit weg auf ein gemütliches Sofa sinken. Sigge krabbelte sofort auf dem Boden herum und untersuchte die Spielsachen. Ich schlug meine Zeitung auf und fing an zu lesen. Ich war gerade mitten in einem Artikel über den Führungsstil von Göran Persson, als ich plötzlich merkte, dass um mich herum Stille herrschte. Die Unterhaltungen hatten aufgehört und als ich von der Zeitung aufschaute, sah ich, dass 5 Bodenmütter mich böse anstarrten. Ich sah, dass Sigge zufrieden an einem gelben Plastikfisch lutschte und verstand erst gar nicht, was los war. Was hatte er gemacht? Was hatte ich gemacht? Ich hatte mich auf ein Sofa gesetzt und war einen 1/2 Meter über den Fußbodenmüttern. Ich hatte getan, was viele Männer in der Krabbelgruppe tun. Als Mutter durfte ich das nicht. Eine 1/2 Minute versuchte ich, das Schweigen zu ignorieren. Dann gab ich auf, verließ das Sofa und setzte mich auf den Boden, 10 Zentimeter von Sigge entfernt. Die Bodenmütter nahmen ihre Gespräche wieder auf über todlangweilige Themen wie Durchschlafen, Gewichtszunahme und Koliken. Ich lächelte sie vorsichtig an, aber keine lächelte zurück. Ich hatte deutlich gezeigt, dass ich keine von ihnen sein wollte, und jetzt war ich nicht mehr willkommen. Ich bin nie wieder in die Krabbelgruppe gegangen. So im Nachhinein kann ich sie fast verstehen. Meine ständigen Versuche zu fliehen hatten tatsächlich etwas Trauriges. Ich werde auch ärgerlich, wenn ich einen Vater mit diesem abwesenden Blick sehe, während das Kind schreit und versucht, seine Aufmerksamkeit zu erregen. Auf alle Väter, die Zeitung lesen, während die Kinder Kontakt suchen. Der große Unterschied ist, dass die Abwesenheit der Väter nicht so kritisch gesehen wird wie die der Mütter. Rosita bestellt uns noch 2 Bier und ich danke ihr fröhlich. Ich bekomme plötzlich Lust, mich zu betrinken und alle unangenehmen Gedanken zu vergessen.
Can't you take me to a place where we can dance?
Frage ich.
Bueno, schreit Rosita. Of course.
Sie nimmt mich auf ihrer Vespa mit. Ich halte mich an ihrer starken Taille fest. Ich atme die Meeresluft ein und mache die Augen zu, damit ich nicht sehe, wie Rosita die lebensgefährlichen Kurven nimmt, ohne abzubremsen. Wir landen in einer Disco. Ich nehme an, es ist eine echte Teneriffa-Disco mit schlechtem Musikmix und viel zu starken Drinks. Aber ich will mich ja betrinken, also schlürfe ich meinen Gin Tonic in großen Schlucken. Rosita lacht und zieht mich auf die Tanzfläche. Wir tanzen wie die Affen, wild und mit großen Bewegungen. Wir nehmen uns viel Platz. Madonna singt, dass sie eine Jungfrau ist, Bono über verfluchte Sonntage. Wir lachen uns an und wetteifern, wer am hässlichsten tanzen kann. Ich glaube, dass ich gewinne. Schließlich kann ich kaum mehr auf meinen schmerzenden Beinen stehen. Ich setze mich an die Bar und schlürfe noch einen Gin Tonic. Rosita tanzt mit einem der wenigen Männer, die sich trauen. Sie tanzt jetzt ruhiger, mehr im Takt und zu seinen Bewegungen. Der DJ spielt I'll give you a lick with my razor tongue. Und ich sehe mehrere Männer, die zum Refrain die Zunge herausstrecken und schnelle Bewegungen machen. Rosita schaut zu mir herüber und verdreht die Augen. Ich auch. Ich werde dich mit meiner Rasierzunge lecken. Ich sehe mich um und versuche, jemanden zu finden, der die Zungennummer mit Humor macht, aber alle sehen ernst und erregt aus. Verfluchte Echsen. Ich beschließe, genug getanzt zu haben und gehe zu Rosita und umarme sie fest.
Thank you, thank you, thank you, sage ich ihr ins Ohr.
Rosita lacht nur und drückt mich auch. Im Taxi nach Hause muss ich die ganze Zeit lächeln. Ich bin so unglaublich zufrieden. Ich sitze noch ein Weilchen auf dem Balkon und schaue in die Nacht und denke, das Leben ist doch ziemlich wunderbar. Im Moment bin ich eine Mutter, die genau das macht, was sie machen will. Ohne Schuldgefühle oder schlechtes Gewissen.
So, das war's. In 2 Wochen geht es weiter. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge alle Podcasts. Wort drauf.